Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Bundestrainer und ihre Debüts ist manchmal schon etwas peinlich.
Kimmich und die Sechs, ist er schon der Verantwortung gewachsen?
Das IOC und die Inklusion, Wasser predigen und Wein saufen.
Die deutschen Springreiter bei der EM viel besser als befürchtet.
Ja, das sind sie, die Themen am heutigen Donnerstag. Stand jetzt um 7.07 Uhr, die das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu natürlich Top und Flop bei uns und ein Rückblick auf den heutigen Tag in der Sportgeschichte und auf den Geburtstag der, Achtung, Klobürste.
Ach herrlich, und damit guten Morgen zu Stand jetzt im ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir, naja, beim ein oder anderen Thema zumindest unterstützt vom Sportinformationsdienst SED ein bisschen was vorbereitet. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid. Übrigens, die Klobürste kommt ja nicht direkt von denen, aber das haben sie auch gehabt. Aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, genau.
Am Tag der Premiere von Hansi Flick als Nationaltrainer. Aller Anfang ist schwer, sagt der Volksmund. Und einige seiner Vorgänger, die können genau davon auch ein Lied singen.
Und welche Namen dabei sind, genau, Sepp Herberger, Helmut Schön, Berti Vogts, Erich Ribbeck, sogar der große Franz Beckenbauer himself, gewannen ihre Premiere als Nationaltrainer, nicht.
Ja, Herberger, Schön und Vogts, die spielten unentschieden und Ribbeck und sogar der Kaiser, die kriegten richtig auf die Mütze. Beckenbauer wurde 1984, ein Viererketten-Experiment zum Verhängnis. Er wollte damals was ganz Neues ausprobieren, die Mannschaft hat's nur nicht kapiert. Und dann selbst korrigiert, eigenmächtig auf Libero wieder umgestellt, aber 1-3 gegen Argentinien verloren.
Und Erich Ribbeck, der mal daran gescheitert ist, die Viererkette bei Bayern einzuführen, setzte 1998 konsequent dann lieber gleich auf den Libero, patzte aber trotzdem mit 0-1 gegen die Türkei. Ja, da hatte sich Olli Kahn quasi selbst einen Ball ins Netz gelegt.
Und beim Beckenbauer, da ging es ja zum Glück nachher ein bisschen besser weiter. Bei Ribbeck, na gut, das wurde mit laufender Amtszeit dann eigentlich immer noch mieser. Aber wenn man nach dem Motto, Konzepte sind Kokolores trainiert, das hat er selber damals gesagt, dann kann auch so herzlich viel nicht dabei rumkommen.
Also besser lief's bei Rudi Völler, bei Jürgen Klinsmann und bei Joachim Löw. Die gewannen allesamt ihr Debüt als Chef sogar deutlich. Ja, aber ganz ehrlich, nicht anderes als einen deutlichen Sieg muss man heute Abend auch erwarten dürfen.
Ja, wenn es gegen Liechtenstein nicht klappt, dann wäre das schon ein verdammt peinlicher Start. Und dass Manuel Neuer und Thomas Müller verletzungsbedingt jetzt nicht dabei sein werden, das wäre eine nicht wirklich akzeptable Ausrede, wenn es denn schief gehen sollte.
Stand jetzt aktuell.
Also Neuer und Müller, wie gehört, nicht dabei. Gleich zwei aus der eigentlich angedachten Flick-Bayern-Achse fehlen damit also zum Start. Gut, aber gegen Liechtenstein, das sollte sicherlich sich nicht aufs Endergebnis auswirken, würde ich mal sagen. Aber zum Einspielen wäre es natürlich trotzdem schon ganz gut gewesen.
Dafür ist Joshua Kimmich dabei. Für Flick die zentrale Figur im Spiel der neuen deutschen Fußballnationalmannschaft nach dem Großrücktritt bei der PK gestern. Blickte Kimmich zunächst nicht in die Zukunft, sondern erinnerte sich im SSB-Veranstaltungszentrum im Stuttgarter Waldau-Park zunächst zurück an einen auch sehr besonderen Tag in seinem Leben.
Ich muss sagen, in erster Linie, wenn ich hier sitze, kommen Erinnerungen an meinen Abiball hoch, weil den hatte ich genau hier vor 8 Jahren.
Doch, in den 8 Jahren seitdem, da ist dann doch ein bisschen was passiert bei Kimmich. Vom Schüler wurde er zum etablierten Nationalspieler, von der Aushilfe auf rechts jetzt zum Sechser in der Zentrale. Natürlich mit allem, was dazugehört, Rechten und auch Pflichten und mit der klaren Erwartung vom Bundestrainer, dass Kimmich nämlich
jetzt den nächsten Schritt machen muss, indem dass er einfach die Mannschaft auch positiv pusht, dass er die Mannschaft mitnimmt, dass er auf dem Feld einfach auch der Leader ist, den man braucht auf dieser Position. Ja, und das ist ja auch eine Sache, die mir sehr wichtig ist, dass man kommuniziert, nicht nur neben dem Platz, sondern gerade auf dem Platz, ja, den Mitspieler zu coachen, zu pushen, das sind Dinge, Elemente, die man einfach auch auf dem Platz sehen will.
Ja, und die will Flick in erster Linie auch von Kimmich sehen. Aber das kennt er aus dem Verein, aus der gemeinsamen Zeit bei den Bayern. Und er freut sich unheimlich, dass ihm der Bundestrainer genau diese Aufgabe auch zutraut. Nicht wieder wie bei Löw zuletzt auf der doch ungeliebten Außenposition vor der Dreierkette spielen muss. Denn dort hat er irgendwie komplett in der Luft gehangen.
Ja, aber jetzt hat er eine klare Aufgabe, soll Einfluss nehmen. Genau das erwartet Flick von dem Mann, den er schon in München als kommenden Weltfußballer gepriesen hat. Und Flick sparte auch gestern in Stuttgart nicht mit Komplimenten.
Aber er ist auch einer, der technisch enorm versiert ist, der ein Spiel schnell machen kann, ein Spiel auch dementsprechend ein bisschen auch Druck rausnehmen kann.
Aber das machte Flick auch deutlich, es ist noch Potenzial nach oben bei Kimmich. Vor allem in einem Punkt hätten ihm Messi, Ronaldo, Lewandowski und Co., also die allererste Riege im Weltfußball, noch ein bisschen was voraus. Kimmich habe sehr viel Ehrgeiz, den müsse er aber noch besser kanalisieren. Aber sowohl Flick als auch Kimmich selbst sind absolut davon überzeugt, dass er auch in diesem Punkt noch dazulernen kann und natürlich auch dazulernen wird. Im Training hat man ihm aber immer wieder mal fluchen gehört. Also der ist da schon auch mit Leib und Seele dabei, wenn eben selbst der Ball verrutscht. Da ärgert er sich ohne Ende.
Ja, ich finde, das gehört auch dazu. Man muss sich doch auch ärgern dürfen. Nur dann verspürt man ja auch irgendwo den Drang, sich zu verbessern. Wobei natürlich auch hier Maßhalten ganz, ganz wichtig ist. Er soll ja auch Vorbild sein für die Jungen, für die Neuen und wird ja vielleicht auch nach Neuers Ausfall als Kapitän jetzt die Mannschaft mit der Binde führen können.
Ja, das hätte er schon mal gedurft. Erstmals im Oktober 2019 nämlich. Damals hat er aber, nicht so ganz das Format von heute, muss man sagen. Also in gleich mehrerer Hinsicht, das weiß er selbst.
Ich hoffe, dass die Binde kleiner geworden ist. Damals musste ich so eine Büroklammer da reinstecken, dass es gehalten hat, aber ist ja schon eine Weile her.
Ja, aber mittlerweile ist ja mal quasi alles bei ihm gewachsen. Die Brust, die Last der Verantwortung und sicherlich auch der Bizeps ein bisschen. Ansonsten kann er die Binde ja einfach an Leon Goretzka weitergeben. Aber ich fürchte, da wird dann eher die Binde irgendwie dann doch zu eng sein.
Top und Flop.
Bleiben wir nochmal bei der Nationalmannschaft. Top ist, wenn man aus eigenen Fehlern lernen kann. Ja, sogar Oliver Bierhoff kann das. Und die gesamte Organisation der deutschen Nationalmannschaft, was hatten die nämlich vor 12 Monaten für einen Shitstorm kassiert, als sie für einen Kurztrip nach Basel den Flieger und nicht den Bus nahmen, trotz aller Werbung für Nachhaltigkeit. Zum Kick heute nach St. Gallen, da haben sie für die 240 Kilometer jetzt gleich den Bus genommen, gar nicht erst den Flieger verwendet. Ich finde mal, das ist vorbildlich, da dürfte dann auch keiner was zu meckern haben, obwohl, war das ein E-Bus? Ist der klimaneutral?
Das kann ich dir so nicht sagen, aber immerhin, ja? Ich meine, eine Lernkurve ist durchaus da.
Ja.
Aus Schaden wird man klug. Das passt bei unserem Top, aber das ist auch die Konsequenz aus dem für den Flop sozusagen. Trifft vielleicht bei unserem Flop noch mehr zu, ist nämlich, wenn man sich die Schuhe nicht sorgfältig zumacht. Das erzähle ich meiner Tochter ständig. Hätte ich das mal Matthias Schulze, unserem Kugelstoßer bei den Paralympics, genau erzählt. Aber bitteschön, der ist 37, der muss das eigentlich wissen, macht es aber trotzdem nicht und verlor dadurch eine Medaille. Die Lasche seines Schuhs guckte nämlich raus und stieß im paralympischen Finale an den Balken. Und das ist verboten, bedeutet nämlich dann übertreten. Wir reden von der Lasche des Schuhs, aber es ist so. Und damit war sein Stoß auf fast 16 Meter, der für Bronze gereicht hätte, ungültig. Und Schulze wurde nur Fünfter.
Stand jetzt aktuell.
Dafür hat ein anderer Gold gewonnen. Wie zu erwarten war gestern im Weitsprung Markus Rehm. Daran hatte keiner gezweifelt. Die Frage war eigentlich auch sowieso im Vorfeld schon, nur mit welcher Weite wird er denn gewinnen?
Naja, er selbst hat ja auch bei uns sein Ziel sehr offensiv formuliert. 8,42 Meter, die Weite des Olympiasiegers, wollte er überbieten. Das hat man am Ende deutlich unterbieten können. Also es hat nicht geklappt.
Mhm. Nö, 8,18 waren es am Ende, da lag er deutlich drunter. Mit der Weite wäre er bei Olympia dann auch nicht in die Medaillenränge gesprungen. Das hätte zu Platz 4 gereicht und da wäre Rehm aber trotzdem gerne mitgesprungen, um ein Zeichen für Inklusion zu setzen.
Aber das wurde ja verhindert, das IOC wollte nicht und auch das CAS hat also ihm diesen Start verwehrt mit einem Urteil, für das es Rehm bisher keine ordentliche Begründung geliefert wurde, muss man sagen. Eine Erklärung gibt es tatsächlich für ihn bisher nicht.
Und das ist schon ziemlich blöd, da kann ich Rehms Ärger darüber auch schon absolut verstehen, zumal es ja auch so ein bisschen Wasser predigen, Wein saufen ist. Immer wird Inklusion beschworen, dann aber, wenn es möglich ist, gar nicht umgesetzt. Wenn es jetzt daran gelegen hätte, dass Rehm aufgrund seiner Prothese einen Vorteil gehabt hätte, dann würde ich das ja noch irgendwo verstehen. Aber.
Ja, aber daran scheint es ja offenbar auch nicht zu liegen. Es gibt ja Studien von drei unterschiedlichen Instituten, einmal in Köln, in Japan und den USA, also weit davon entfernt, dass die ein gemeinsames Ding machen. Und die fanden heraus, dass im Fall von Markus Rehm die Prothese eben kein Gesamtvorteil bieten würde.
Ja, und ich finde, die 8,18 sind jetzt auch ein Indiz dafür, dass dieser Vorteil nicht da ist. Er hätte ja sonst auch alles in Grund und Boden springen können, den Weltrekord vielleicht pulverisiert, dann hätte ich die Vorbehalte wirklich verstanden, aber mit dieser starken, aber letztlich doch eher normalen Weite.
Ja, eben, und vor allem, und da sind wir wieder bei dem Punkt, den du vorhin ja auch angesprochen hast, Wasser und Wein angesprochen hast, ne? Wein trinken, Wasser predigen. Mhm. Das IOC ändert extra den Olympischen Eid, fügt das Thema Inklusion da hinzu, setzt diese schönen Worte dann aber wirklich auch nicht in die Taten um und in der Praxis lassen sie da wirklich jeden Beweis liegen, lässt Rehm nicht mal in eine getrennte Wertung starten. Das war ja auch ein Thema, dass er gesagt hat, okay, dann lasst mich bei den Olympischen Spielen starten und es gibt eine extra Wertung. Aber nein, wurde er so als Störenfried bei Olympia gehandelt und das ist natürlich nicht okay.
Nee, das ist sogar ziemlich peinlich und da finde ich, müssen sich IOC, Bach und alle beteiligten Verbände auch endlich mal zusammenreißen, künftig dieses Thema Inklusion nicht nur auf die olympische Fahne schreiben, sondern endlich auch mal mit Leben füllen. Also da wird sicherlich auch noch mehr Chancen geben, das dann tatsächlich in die Tat umzusetzen, aber sie müssen es dann auch tatsächlich mal machen.
Heute in der Sportgeschichte.
So, und jetzt ehren wir ein Geburtstagskind. Zum 60. Geburtstag. Ihr wisst sicher sofort, von wem wir sprechen. Fußballer ist er gewesen und Belariti. Der hat seine imposante Frisur, also die unseres Geburtstagskindes, mal mit einer Klobürste verglichen.
Natürlich. Ihr wisst genau, um wen es geht. Es geht um, Carlos Valderrama. Kolumbiens Fußballerass, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Einer der besten Kicker der Welt, Kapitän der Nationalmannschaft, Mittelfeldstar der goldenen kolumbianischen Generation, der allerdings den ganz großen Coup nie wirklich landen konnte.
111 Länderspiele, 11 Tore, das sind seine Daten für sein Heimatland und er war ein Künstler, konnte den Ball mit ganz viel Gefühl richtig streicheln und seine Mitspieler immer wieder mit wirklich tollen Pässen in Szene setzen.
Ja, und er war ein Weltenbummler, muss man sagen. Mit der Frise kann man ja auch mal um die Welt reisen. Spielte außer in seiner Heimat auch in Frankreich, in Spanien und den USA und machte erst 2002. Und da war er 40 Jahre dann endlich Schluss sozusagen.
Ja, und auch wenn seine Haare mittlerweile doch etwas grauer geworden sind, er sieht immer noch aus wie eine Klobürste. Mit Verlaub, Happy Birthday, Carlos Valderrama zum 60.
Stand jetzt aktuell.
Dann gucken wir nochmal zur Springreiter-EM. Gestern hatten wir ja über die Sorgen im deutschen Team berichtet, die Equipe vor dem Start geplagt hatten.
Ja, ehrlicherweise haben wir gesagt, da sehen wir nicht so richtig viel Land. Doch diese Sorgen sind nach dem Zeitspringen, das wir angesprochen haben, zum Auftakt plötzlich großer Freude gewichen. Denn einer der EM-Debütanten hat richtig stark abgeliefert.
Ja, David Will, alterstechnisch mit 33, zwar schon ein etwas älteres Semester, aber er bestreitet sein EM-Debüt und hat gleich mal für die beste Leistung des Tages gesorgt und damit für einen Traumstart der deutschen Mannschaft. Und er hat unserem Pessimismus zum Trotz damit gezeigt, dass die Chancen auf eine Wiedergutmachung nach der enttäuschenden Leistung in Tokio für die deutschen Springreiter doch gar nicht so schlecht sind.
Ja, und daran hat er aber nicht nur Will, sondern auch dessen Pferd C4 einen großen Anteil, denn der Wallach C4, komischer Name, war bombig unterwegs, fehlerfrei, blitzschnell, 71,66 Sekunden ist er über den Parcours, muss man sagen, nicht galoppiert, sondern förmlich geflogen.
Ja, der eine Kollege, der Springreiter, nennt doch sein Pferd Explosion. Warum ja, dann nicht richtig. Auch C4? Ja. Auf jeden Fall tolle Basis für Will im Einzel. Da liegt er nach Tag 1 auf Platz 1. Und in der Teamwertung, da liegt Deutschland nun hinter Schweden auf Platz 2. Denn Christian Kukuk zum Beispiel, der sorgte ebenfalls ohne Abwurf mit Platz 10 auch nochmal für ein starkes Ergebnis.
Aber bei Markus Ehning war unser Pessimismus dann doch begründet. Der Routinier war ja für Maurice Tebbel nachgerückt, dessen Pferd erkrankt war. Und Ehning ist auf einem eher unerfahrenen Pferd unterwegs und das merkte man ihm dann auch an. 2 Abwürfe und das bedeutete dann am Ende Platz 30.
Und was diese Ergebnisse von gestern bedeuten, werden wir dann heute und morgen natürlich sehen. Ab 13 Uhr geht's heute in der Mannschaftsentscheidung im Nationenpreis dann weiter. Und am Sonntag, da gibt's dann das Einzelfinale. Und Bundestrainer Otto Becker muss vielleicht doch gar nicht mehr so stark schielen, um die Medaillen ins Blickfeld zu bekommen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Erstmals seit 2006, also heute ein neuer Bundestrainer am Start. Ein Bundestrainer, der nicht Jogi Löw heißt. Anstoß gegen Liechtenstein ist um 20.45 Uhr. Die Kollegen von RTL übertragen das Flick-Debüt.
Ja, oder ihr guckt Tennis bei Eurosport. Alexander Zverev kämpft bei den US Open um den Einzug in die dritte Runde. Nach seinem lockeren Sieg gegen Sam Querrey geht's heute gegen Albert Ramos Vinolas aus Spanien.
Oskar Otte ist auch mit dabei, der spielt heute auch gegen Dennis Kuttler. Nee, das ist nicht der deutsche Olympia-Bronzemedaillengewinner im Ring, der jetzt eine Zweitkarriere gestartet hat, sondern ist ein Tennisspieler gleichen Namens aus den USA.
Ja, und bei den Paralympischen Spielen in Tokio könnte dem deutschen Team das nächste Gold winken. Im Tischtennis spielt das Doppel Thomas Schmidberger und Thomas Brüchle im Finale gegen ein chinesisches Duo um Gold. Los geht's, 11:30 deutscher Zeit, und die Rollstuhl-Basketballerinnen bestreiten parallel dazu ihr Halbfinale gegen Weltmeister Niederlande.
Ja, zwei der vielen Paralympics-Highlights am heutigen Tag. Macht was draus aus diesem Tag. Hört auch gerne mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die freuen sich natürlich, wenn ihr einschaltet. Dort gibt's auch Paralympic-News. Alle 15 Minuten nämlich ganz frische News aus der Welt des Sports. Und ihr hört auch ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum. Die sind da auch regelmäßig zu Gast im Webstream auf sportradiodeutschland.de, sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ach, und wisst ihr was? Wir beide sind dann morgen früh wieder ab 7.07 Uhr für euch am Start, am Frühstückstisch, in der Bahn, im Auto oder wo ihr uns auch sonst hört, mit dem Podcatcher eurer Wahl selbstverständlich oder auf meinsportpodcast.de.
Genau, morgen zum letzten Mal in dieser Woche und dann für eine Woche zum letzten Mal. Wir machen ja eine Woche Pause, aber wir können ankündigen, ihr könnt euch freuen, oder wir können auch sagen, wir drohen damit, nach dieser Woche Pause dann auf jeden Fall wiederzukommen. Also da werdet ihr uns dann wieder hören. Eine Woche mal Ruhe vor uns, aber dann seid ihr wieder da, und morgen sind wir natürlich dann auch nochmal wieder für euch da. Also bleibt uns auf jeden Fall erhalten in dieser Woche, die ihr dann ohne uns auskommen müsst. Aber hört gerne rein auf meinsportpodcast.de. Da gibt es ja noch ganz viele andere Podcasts. Sport für die Ohren, rund um die Uhr nennen wir unser Motto. Klickt euch da einfach mal durch. Vielleicht findet ihr Ersatzbefriedigung für uns. Könnt mal gucken. Wir sind morgen aber ja nochmal wieder da. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.